Man kann meines Erachtens Immobilien sehr gut mit Menschen vergleichen. Umso älter diese Immobilie ist, desto mehr Pflege braucht sie auch einfach, weil dann die kleinen Wehwehchen kommen. Denn da gilt ja eben eins, der schönste Kapitalaufbau ist der, den ich selber nicht bezahle. Und im besten Fall tut das ja dann die Mieteinnahme, dass die dann letztendlich meine Darlehensrate und auch die Tilgung natürlich abträgt. Wenn ich eine Mietrendite von 2% habe und einen Zins von 4%, dann macht das halt keinen Sinn. Weil wenn ich 2% Gewinne und 4% Kosten habe, da kann man mir noch alles erklären, wie viel Steuervorteile und so weiter. 2 minus 4 ist minus 2, das kann keinen Sinn machen. Auch wenn ich ein Riesenfan von Immobilien bin, gibt es einen Spruch, der viel zu Immobilien aussagt: Steine kann man nicht essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Daniel Kort und in der heutigen Episode geht es um das Thema Altersvorsorge mit Immobilien. Wie viel trägt der Immobilienkauf zur Selbstnutzung dann zur späteren Altersvorsorge überhaupt bei? Ist es nicht sinnvoller, Immobilien zur Vermietung zu kaufen, als sie selbst zu nutzen? Oder ist es nicht sinnvoller, zur Miete zu wohnen und das Geld in breit gestreute ETFs zu investieren? Über diese spannenden Fragen spreche ich mit Nils Seifert. Er arbeitet seit vielen Jahren als Finanzmakler und bezeichnet sich selbst als Immobilienbegleiter und Baufinanzierungsexperten. Also genau der passende Gesprächspartner für dieses Thema. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Nils. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Daniel, dass ich dabei sein darf und du dir heute die Zeit nimmst, mal mit mir über das Thema zu sprechen. Danke dir.
Ja, das ist ja auch ein super spannendes Thema und ich freue mich auch sehr, dass wir das jetzt behandeln. Und ich habe ja eben schon gesagt, du bezeichnest dich selbst als Immobilienbegleiter und Baufinanzierungsexperten. Und du berätst aber auch bei den Themen Altersvorsorge und Investments. Ist jetzt so Finanzmakler das Hauptgeschäft oder was ist dein Hauptgeschäft?
Mittlerweile ist Baufinanzierung mein Kerngeschäft geworden, weil gerade da eben man mit sehr, sehr glücklichen Menschen zusammenarbeitet und auch wirklich, was wir ja nachher noch haben, sehr haptische Themen, nämlich eine Immobilie beraten kann. Aber natürlich bin ich auch in den Bereichen Altersvorsorgen tätig, wobei man, wie wir gleich auch feststellen wollen oder werden, natürlich viele Überschneidungspunkte in diesem Thema hat und deswegen man das eine auch nicht ganz ohne das andere betrachten kann.
Und genau da wollen wir dann am Ende auch hinkommen. Ich habe im Vorfeld eine Allensbach-Umfrage rausgesucht und in der antworteten 68% der Befragten, dass Immobilien ein wichtiger Beitrag zur Altersvorsorge sind. Da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ist die Selbstnutzung von Immobilien nicht eher eine Lifestyle-Entscheidung als eine konkrete Altersvorsorge? Wie siehst du das?
Ich glaube, man muss da ganz klassisch zwischen den Objekten unterscheiden. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, wir reden über eine Eigentumswohnung oder von mir aus auch über das Einfamilienhaus, dann würde ich das schon eher natürlich in den Altersvorsorgenbereich bringen, denn am Ende des Tages wirst du ja immer irgendwo wohnen müssen. Und das wirst du auch im Rentenalter wohnen müssen. Und wenn du dann den Vorteil hast, so eine Immobilie abgezahlt zu haben, dann ist das für mich natürlich ein Teil der Altersvorsorge. Natürlich hast du vollkommen recht mit deiner Frage. Es gibt auch Lifestyle-Produkte. Also wenn ich jetzt am Beispiel die Penthouse-Wohnung in der Münchner Innenstadt habe oder halt vielleicht auch hier bei mir in der Region in Nordrhein-Westfalen die Penthouse-Wohnung am Phoenixsee, dann kann da natürlich auch viel Liebhaberei mit dabei sein, ob dort dann die Werthaltigkeit dabei ist und ob es dann eine Altersvorsorge ist, das mag vielleicht ein bisschen in Frage gestellt zu sein. Aber für mich grundsätzlich gehört eine Immobilie der klassischen Natur zur Altersvorsorge mit dazu und eher weniger zum Lifestyle.
Ja, die Frage habe ich deswegen gestellt, weil wir natürlich jetzt auch in der letzten Zeit die Diskussion hatten mit dem Sanierungsbedarf. Wir haben ja einen sehr alten Gebäudebestand in Deutschland, der sehr sanierungsbedürftig ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt heute für in 30, 40 Jahren eine Immobilie kaufe, dann muss ich die natürlich auch ordentlich sanieren. Das kostet auch nochmal viel Geld. Und das sollte ich halt auch immer im Hinterkopf behalten.
Bin ich absolut bei dir, wobei letztendlich ich als Mieter am Ende des Tages sehr wahrscheinlich über kurz oder lang diese Sanierung auch übernehmen werde, nur halt eben indirekt über meine Mieten. Mhm. Weil natürlich der Kapitalanleger, der eine Immobilie vermietet, der wird das natürlich nicht alles aus Spaß an der Freude machen, sondern über kurz oder lang werden meiner Meinung nach auch Mieten angepasst werden. Und dann habe ich das natürlich auch in der Mietbetrachtung genauso mit drin wie im Eigentum.
Mhm. Wir haben jetzt gerade in den Metropolen die Herausforderung gehabt, dass da die Mieten extrem stark steigen, weil es auch einen sehr hohen Wohnungsbedarf gibt, der nicht gedeckt werden kann, auch nicht durch Neubauten. Und viele denken sich eben, der Vorteil ist natürlich mit so einer Immobilie, ich kann mietfrei wohnen und ich habe eine Sicherheit vor der Kündigung vom Vermieter. Jetzt gerade in so Metropolen wie Berlin oder München. Aber wie sieht's denn da abseits der Großstädte aus? Wie beeinflusst denn die Lage einer Immobilie deren Eignung für die Altersversorgung?
Meines Erachtens sehr stark. Also ich komme aus einer Region, wir haben hier ungefähr 38.000 Einwohner und wir haben hier ganz, ganz andere Preise. Das heißt, hier ist es durchaus deutlich einfacher, an eine Immobilie zu kommen, als vielleicht in einer Metropole. Und gerade, wo wir vielleicht auch gleich nochmal genauer darauf eingehen werden, hier ist der Unterschied zwischen ich finanziere ein Objekt und ich miete ein Objekt gar nicht so exorbitant, wie es vielleicht in München oder Berlin ist. So dass hier halt einfach ganz, ganz andere oder Berechnungstools zugrunde gelegt werden müssen, ganz individuell geschaut werden muss, macht es nicht dann deutlich, deutlich mehr Sinn, hier eben doch lieber zu kaufen und dann 200-300 Euro vielleicht im Monat mehr zu zahlen, um dann Eigenheim zu haben. Das sieht natürlich in München, in Berlin, vielleicht auch in Köln, Düsseldorf schon ganz, ganz anders aus, wo wir dann teilweise nicht über 200-300 Euro mehr reden, sondern eher über das Zweifache, Dreifache an Darlehensrate im Verhältnis zur Miete. Also es ist absolut ein individuelles Betrachtungsfeld und da kann es, ich komme ja selber hierher, deswegen darf ich das so nett sagen, da kann es auf dem Dorf ganz andere Lösungen geben als in der Stadt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Vor 2 Wochen gab es ja im Handelsblatt einen sehr interessanten Artikel darüber, ob jetzt ein Haus oder Aktien einem Alter reich machen würden. Die Antwort ist auf den ersten Blick relativ klar, weil das Vermögen der mietenden Aktiensparer ist nach 40 Jahren deutlich höher. Das bezieht sich jedoch nur auf die selbstgenutzte Immobilie. Wie siehst du diese Berechnung, die in diesem Artikel gemacht wurden?
Also grundsätzlich fand ich den Ansatz dieses Artikels sehr spannend, das mal zu vergleichen, weil nicht selten hören wir das ja auch in unseren Gesprächen, naja gut, komm, dann miete ich lieber. Und da ich auch deutschlandweit eben auch finanzieren kann, habe ich natürlich auch Mandanten in den Metropolen und ja, da hört man durchaus genau diese Aussage. Auch hier finde ich, muss man den Artikel sehr individuell betrachten und halt auch wirklich auf die einzelnen Regionen beziehen. Denn so ein paar Punkte wären auch in diesem Artikel kritisch zu sehen. Zum Beispiel spricht der Autor hier, dass für die eigengenutzte Immobilie es ein Nachteil wäre, dass wir steigende Nebenkosten haben. Gut, die haben wir bei der Miete auch. Also Strom wird ja nicht für den Eigentümer teurer als für den Mieter. Ja. Von daher müsste man das auch mit berücksichtigen. Und was dann eben auch wichtig ist, was Faires miteinander zu vergleichen. Ich habe mal einen Gegenvergleich aufgebaut zu dem Vergleich, den dieser Artikel bringt. Also der Artikel sagt hier ja als Beispiel, ich habe jemanden, der eine Miete hat von 1250 Euro, aber 450 parallel als Vergleichs finanzieren will. Was hätte er dann für eine Rate? Und dann haben wir in dem Beispiel natürlich eine exorbitante Ratendifferenz. Wenn ich das jetzt hier bei mir auf dem Dorf als Beispiel rechnen würde und sage, ich kaufe ein Objekt für 200.000 Euro, hätte beispielhaft, damit es gerade einfach ist, einen Zinssatz von 4% und eine Tilgung von 2%, dann hätte ich circa eine Laufzeit von 28 Jahren. Ich hätte eine Rate von 1.000 Euro. Im Verhältnis dazu kann ich auch eine gleichwertige Wohnung hier sehr gut für 1.000 Euro mieten. Das heißt, in dem Fall hätte ich ja gar keine Spardifferenz für ETFs oder sonstige Anlagen, weil ich ja mit dem Geld arbeite, was ich ja sowieso schon ausgebe, nämlich für die Miete. Also hier wäre Miete und Darlehensrate identisch. Mit dem großen Unterschied, dass wir nach 28 Jahren eine Zinskostenproduktion hatten in dem Darlehen von ca. 130.000 Euro, würde ich davon ausgehen, dass die Miete niemals steigt. Ich weiß, die Rechnung hinkt auch ein bisschen, aber ich muss ja eine Variable schaffen. Ja. Dann hätte ich hier einen Kostensatz auf die 28 Jahre von 336.000 Euro. Also schlechte Mathematik, fast das Dreifache an Kosten produziert in der gleichen Laufzeit. Das heißt, diese Berechnungen, die wir machen, müssen wir halt wirklich ganz individuell sehen. Und ich kann manchmal, finde ich, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern ich muss auch oft vergleichen, würde denn die gleiche Wohnung, die ich jetzt zur Miete bekomme, auch das gleiche an Ratekosten oder wäre sie wirklich in Metropolen, wir haben es eingangs schon gesagt, so viel deutlich teurer zu finanzieren, dann hat der Autor natürlich wieder ein bisschen mehr Recht mit seinem Artikel als jetzt in der Region bei mir. Also da finde ich, da muss man das noch ein bisschen verifizieren und deswegen halt auch Menschen individuell beraten, um wirklich zu schauen, was ist denn jetzt wirklich bei dir gerade los? Denn jede Rechnung kann immer nur so genau sein wie die Annahme, die wir zugrunde legen. Ich habe ja gerade gesagt, die Annahme, wir haben keine Mietsteigerung, ist natürlich auch Unsinn. Aber wenn wir eine Mietsteigerung hätten, wäre es ja noch schlechter im Verhältnis für die Miete, was noch mehr sagen würde, hey, bitte kauf.
Ja, es gab in dem Artikel ja auch eine zweite Berechnung, die sich auf die Miete bezogen hat. Und in diesem Beispiel steigt die Miete über 40 Jahre so stark an, dass ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr gespart werden kann. Genau. Bei den Hausbesitzern muss aber auch nach einigen Jahren wieder saniert werden. Am Ende nimmt sich das dann nicht so viel, oder?
Das würde ich auch eben sagen. Und vor allen Dingen, was richtig gut in dem Artikel war, auch auf diese Risiken hinzuweisen. Also auch beides mal voneinander getrennt zu betrachten. Wir haben im Sparplan das Risiko, wir brauchen eine extreme Disziplin. Wenn man sich mal so statistische Sparpläne anguckt, sind die im Normalfall alle 7 Jahre erledigt, weil sie für irgendwas, neues Auto oder sonstiges, aufgebraucht werden. Also diese wirkliche Durchhaltekraft von, ich spare jetzt mal 30 Jahre eine so exorbitante Summe, erfordert hohe Disziplin. Genauso hohe Disziplin erfordert es aber auch bei dem Eigenheim, was du gerade richtig sagst, Rücklagen zu bilden, um natürlich auch Sanierung eben machen zu können und nicht dann irgendwann den sogenannten Sanierungsstau zu haben, die Hände über dem Kopf zu schlagen und zu fragen, wer soll das bezahlen? Also muss ich natürlich permanent eine Immobilie pflegen, wie wir es bei einem Auto auch tun, wie wir es bei uns selber auch tun sollten. Man kann meines Erachtens Immobilien sehr gut mit Menschen vergleichen. Umso älter diese Immobilie ist, desto mehr Pflege braucht sie auch einfach, weil dann die kleinen Wehwehchen kommen. Und wenn ich das kontinuierlich mache, habe ich dann natürlich einen enormen Vorteil, dass meine Immobilie auch an Wert hat.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mir ist es jetzt nur aufgefallen, gerade bei der Generation, die jetzt in den 70ern neu gebaut hat und die jetzt so langsam die Häuser verkauft, da wurde teilweise auch nicht viel gemacht und dann sind sie ganz erstaunt, wenn sie auf dem Immobilienmarkt halt nur eine schlechte Summe bekommen, weil die Energieeffizienz des Gebäudes halt sehr schlecht ist. Und das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man die jetzt selbst nutzen möchte.
Absolut, das ist ein massives Risiko. Gesetzesänderungen sind nicht kalkulierbar. Also wenn irgendeine Änderung kommt, du hast gerade angesprochen, 70er Jahre, wer hat in den 70er Jahren an Photovoltaik gedacht? Keiner. Weil das gar nicht natürlich in dem Ausmaß, wie wir es jetzt zur Verfügung haben oder jetzt auch machen können, gab es das natürlich gar nicht. Und das muss ich immer als Eigentümer mit beachten, dass ich natürlich eben auch für solche Eventualitäten auch ja geschützt bin und gestärkt bin. Eine kleine Ergänzung, wenn ich noch kurz darf, zu dem Artikel, was etwas verloren gegangen ist in dem Artikel ist. Wir vergleichen gewisse Vermögenswerte in diesem Artikel. Also ich baue eine Immobilie auf oder ich baue ein Vermögen auf, was ich nachher nutze, um damit auch wieder Mieten zu zahlen oder die Mieterhöhungen auszugleichen. Den Punkt, den er vergisst, ist, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Und wenn ich dann ja eben hier Geld spare und damit meine Mieten nachher zahle, also verbrauchend mit meinem Geld umgehe, habe ich natürlich noch den großen Aspekt, wenn ich eine Immobilie habe, dass ich damit im Normalfall noch eine Erbmasse schaffe und damit natürlich auch noch für meine Familie oder für meine Hinterbliebenen auch noch Vermögenswerte habe, die ich weitergeben kann oder die auch dann von denen weiter gepflegt und weiter aufgebaut werden können.
Wobei du das natürlich bei Aktien und ETFs auch hast.
Richtig, nur ich habe Teile aus dem Artikel so verstanden, dass da natürlich angespart wurde über eine gewisse Zeit und dann entnehmend aus diesem Sparplan, also Gelder rausgenommen wurde, um auch damit weiter Miete zu zahlen, damit wir auf diese beispielhaften 40 Jahre dort eben kamen. Zwar dann mit einer gewisseren Rendite, aber natürlich irgendwann im Rentenalter habe ich nicht mehr so viel Geld und würde ja eine Entnahme machen und im schlimmsten Fall das gesamte Kapital aufbrauchen.
Das stimmt. Das heißt, jetzt nochmal zusammengefasst, welche Vor- und Nachteile siehst du jetzt bei eigengenutzten Immobilien zur Altersvorsorge?
Also für mich überwiegt auf jeden Fall der Hauptteil in den Vorteilen, denn zum einen arbeite ich mit viel Geld, was ich sowieso ausgeben würde. Ich habe gewisse Summen, die gebe ich für Wohnen aus, die gebe ich für Mieten aus. Und ob ich es jetzt für Miete oder für Rate ausgebe, wäre mir immer die Empfehlung, lieber für Rate ausgeben, damit ich Vermögen schaffe. Betongold heißt nicht umsonst Betongold, weil es natürlich bisher sehr, sehr stark werthaltig war. Wir haben im Normalfall unterliegen wir bei den Immobilien nicht ganz der Inflation, was ein Vorteil ist. Das hätten wir halt in ETFs und sonstigen Anlagen halt eben schon. Ich bin Herrscher aller Reusen. Ich entscheide über mein Objekt, wie ich es machen möchte, ob ich eine Wand rausreißen möchte, ob ich einen Pool einbauen will oder nicht, was auch immer. Ich kann ja entscheiden. Das ist für mich ein Riesenvorteil. Und ich schaffe vererbbares Vermögen. Denn gerade die 70er-Jahre Bauten oder die Generation, die das gebaut hat, das ist die Generation, die jetzt in den nächsten Jahren das größte Erbe, was wir jemals in Deutschland hatten, vererben wird. Und das besteht zum größten Teil auch eben auch aus Immobilienwerten. Das heißt, das sind für mich die großen, großen Vorteile. Aber natürlich, du hast schon viele Punkte angesprochen und der Artikel auch. Es gibt natürlich nicht nur Vorteile, denn wenn es die nur gäbe, dann hätten wir gar keine Mieter. Es gibt natürlich das Nachschussrisiko. Was ist, wenn ich irgendwie oder Nachfinanzierungsrisiko? Was ist, wenn Dinge kaputt gehen, die ich reparieren muss und die ich vor allen Dingen zeitnah reparieren muss? Also wie eine Heizung, wie das Wassersystem. Ne? Also wenn ein Fenster mal vielleicht ein bisschen leckt, dann kann ich vielleicht auch noch ein halbes Jahr warten. Na, dann habe ich nicht so das Riesenproblem, aber ohne Heizung im Winter ist halt schwierig.
Ja.
Man sagt nicht umsonst Eigentum verpflichtet. Das heißt, ich muss immer bereit sein, an der Immobilie zu arbeiten und sollte es auch permanent tun, damit halt nicht dieser Sanierungsstau aufkommt. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Mein eigenes Haus ist ein 68er Bau, da hat man noch Fenster eingebaut, die hatten Lüftungsschlitze, wenn es zu warm war, hat man einfach die warme Luft rausgelassen. Heute energietechnisch ja wirklich die absolute Katastrophe. Ja. Natürlich sind die auch geändert worden, aber was passiert einfach, wenn ich an diesem Beispiel einfach solche Fenster habe und jetzt kommt die Gesetzesänderung, das darf man nicht mehr und ich habe kein Geld. Das muss ich natürlich immer mit berücksichtigen, deswegen ist es so wichtig, sich ordentlich mit dem Thema zu beschäftigen und auch genau solche Situationen zu besprechen. Nicht nur, wie viel kann ich finanzieren, sondern wie viel würde ich im schlimmsten Fall auch noch nachbekommen, wenn etwas passiert.
Dann lass uns mal zum zweiten Teil kommen. Wie sieht's denn mit Wohnungen und Häusern aus, die ich jetzt zum Vermieten gekauft habe? Ist das nicht die bessere Altersvorsorge?
Ich würde sagen, es ist eine ergänzende. Auch da mag man natürlich verschiedene Meinungen zu haben, aber wie gesagt, ich habe ja schon 2-3 Mal verwendet gerade, ich arbeite bei der eigengenutzten Immobilie mit Geld, was ich eh ausgebe. Wenn ich von jemandem Miete verlange, um dann jemandem Miete zu zahlen, dann dreht sich's bei mir im Kopf. Deswegen ist so die Frage, ist das der absolut oder ist das dann der bessere Weg, über die vermietete Immobilie zu kommen? Jetzt müssen wir das natürlich auch wieder individualisieren. Ich argumentiere gerade aus meiner Region. Wenn ich aber jetzt, das, was wir eingangs schon mal hatten, die Münchner Immobilie habe, wo ich dann vielleicht eine Miete als Beispiel habe von 1,5, aber wenn ich es finanzieren würde, eine Finanzierungsrate von 3.500-4.000 Euro hätte, dann sieht es hier natürlich ganz anders aus, weil wenn derjenige dann sagt, naja gut, ich kaufe mir vielleicht in anderen Regionen eine Immobilie, und baue mir damit Werte auf, weil es für mich selber gar keinen Sinn macht, weil die Rate viel zu hoch ist im Verhältnis zur Miete, dann kann es natürlich eben auch Sinn machen, dieses Konstrukt zu verfolgen und lieber die fremdgenutzte Immobilie zu kaufen. Denn da gilt ja eben eins, der schönste Kapitalaufbau ist der, den ich selber nicht bezahle. Und im besten Fall tut das ja dann die Mieteinnahme, dass die dann letztendlich meine Darlehensrate und auch die Tilgung natürlich abträgt, damit am Ende Vermögen aufgebaut wird und im besten Fall ich nichts Essentielles dazu beigetragen habe, außer die Immobilie irgendwann mal zu kaufen.
Ist es denn in so einem Fall sinnvoller, jetzt mehrere kleine Immobilien zu kaufen oder eine größere, die ich dann entweder aufsplitte oder das ist dann generell schon so ein kleines Mehrfamilienhaus?
Auch da gibt es viele Punkte, die sich gegeneinander beißen. Ich habe das mal versucht, in so wie beim Boxen aufzuteilen. Also es gibt einmal Streuung versus Rendite. Das heißt, wenn ich kleine Immobilien kaufe, ich nehme das jetzt mal als die klassische Eigentumswohnung im Verhältnis zum Mehrfamilienhaus, sollte ich im Normalfall bei dem Mehrfamilienhaus die höhere Rendite haben als bei der Eigentumswohnung. Dabei verteile ich aber bei der Eigentumswohnung unter Umständen vielleicht auf mehrere Standpunkte mein Risiko, so dass, falls mal irgendwie ein Standpunkt uninteressant werden sollte, nur eine Wohnung und nicht das ganze Haus betroffen wird.
Ja.
Rücklage gegen Verantwortung. Bei einer Eigentumswohnung habe ich in vielen Fällen ja die Situation, dass Rücklagen gebildet wurden von der Gemeinschaft. Das heißt, das Nachschussrisiko ist für mich als Anleger deutlich geringer, weil letztendlich ja schon eine Rücklage da ist und wir damit dann die Möglichkeit haben, eben auch neuen Anstrich, neue Balkone, wie auch immer, daraus zu finanzieren. Gehört mir das komplette Mehrfamilienhaus, habe ich die Verantwortung, diese Rücklage selber zu bilden. Damit habe ich natürlich eine große Verantwortung, weil ich muss das ja auch tun. Im Ernstfall bin ich sofort fällig und kann halt eben nicht warten. Große Objekte könnten große Probleme eventuell haben, weil so ein Dach dann teurer ist, ein Anstrich teurer ist und so weiter. Und als dritten Punkt, den ich da habe, die Zeit gegenüber der Rendite betrachtet. Also das Mehrfamilienhaus wird ja mehr Rendite haben, wird aber wahrscheinlich auch mehr Zeit von mir fordern. Denn wenn mal an diesem Objekt etwas ist, muss ich mich selber darum kümmern. Habe ich als Beispiel eine Eigentumswohnung, die in einer Hausverwaltung ist und dann passiert so etwas wie vor kurzem die großen Regenfälle und die Wasserschäden, dann kümmert sich in dem Moment die Hausverwaltung darum. Und ich muss vorher entscheiden, was will ich? Ist mir dann die Rendite mehr wert oder ist mir die Zeit mehr wert, dass ich dann jemanden habe, der sich darum kümmert? Deswegen ist diese Frage nicht einfach zu beantworten, sondern ich muss eine individuelle Analyse für den Anleger machen, damit ich eben gucken kann, das ist der richtige Weg für dich, weil du möglichst viel Sicherheit haben willst, wenig Nachschussrisiko und eigentlich mit dem Thema möglichst wenig zu tun oder genau andersrum.
Ja, das sind viele gute Punkte, die du jetzt genannt hast. Jetzt ist aber so, beim Vermieten gibt es ja noch deutlich mehr Möglichkeiten als jetzt ein Haus oder eine Wohnung. Ich kann mir beispielsweise auch Studentenwohnungen in Großstädten kaufen, jetzt in so einem großen Block und diese dann vermieten, oder ich konzentriere mich auf altersgerechte Immobilien in Kombination jetzt beispielsweise mit Pflegedienstleistungen. Sind solche Investitionen jetzt eher Spekulation oder auch ein Baustein zur Altersvorsorge?
Definitiv für mich auch ein Baustein für die Altersvorsorge. Vielleicht nicht für jedermann, aber durchaus auch ein sehr interessantes Thema. Warum? Wir haben gerade in Metropolen, nehmen wir als Beispiel mal München, haben wir die Möglichkeit, über sogenannte Studentenwohnungen, vielleicht auch Studenten-WGs, deutlich höhere Mietrenditen auf den Quadratmeter zu erzielen, als wenn wir klassisch an eine Familie vermieten. Dadurch habe ich natürlich einen höheren Ertrag und im besten Fall sogar eine deutlich höhere Abzahlungsgeschwindigkeit für dieses Objekt. Das heißt, das sind durchaus spannende Themen, die es gerade auch am Markt gibt, die man sich aber sehr, sehr genau anschauen muss, weil man natürlich auch gerade gucken muss, was gehört dazu. Also wer kümmert sich als Beispiel bei den Studenten darum, dass auch morgen wieder einer da drin wohnt, wenn gestern einer ausgezogen ist? Muss ich dafür noch zusätzliche Gelder zahlen, um da eben vielleicht Organisation zu haben? Was habe ich, wenn was habe ich sonst noch für eine Maschinerie im Hintergrund? Nehmen wir bei den Pflegeimmobilien, die du angesprochen hast. Welches Betreiberrisiko habe ich? Was gehört eigentlich alles dazu? Und vor allen Dingen ganz wichtig, welche Banken finanzieren es zu welchen Konditionen? Denn Spezialobjekte benötigen immer auch besondere Institutionen, die dieses System verstehen und sagen, hey, das haben wir auch Lust drauf, das machen wir. Am Abschluss, wenn ich so etwas gekauft habe, oder bevor ich so etwas kaufe, natürlich sollte ich mich auch mit dem eventuellen Sekundärmarkt beschäftigen. Also Sekundärmarkt beschreibt ja, was ist, wenn ich das Objekt irgendwann mal wieder verkaufen möchte. Gerade bei den Pflegeimmobilien haben wir oft so Betreiberthemen oder auch Mietgarantien für 10 plus 10. Das heißt, 10 Jahre garantiert, die können dann nochmal für 10 Jahre verlängert werden, was ja erstmal ein Sicherheitsfaktor ist, solange der Betreiber da ist. Was ist aber, wenn diese 20 Jahre rum sind und ich möchte irgendwann meine Immobilie auch wieder verkaufen? Gibt es dafür wirklich reelle Sekundärmärkte? Das heißt, dieses Thema sollte noch intensiver sich angeschaut werden als die klassische Eigentumswohnung. Aber wie gesagt, hochspannendes Thema.
Ja, und gerade bei diesen Pflegedienstleistern muss man halt auch gucken, ob die dann in 10 Jahren noch existieren, weil auch da haben wir ja Preissteigerungen, wir haben Mitarbeiterknappheit und Fachkräftemangel. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema und das muss man eben auch nochmal berücksichtigen.
Hast du vollkommen recht, gerade in der Pflege, ging ja auch viel durch die Medien, hat ja die Tarifanpassung für die Gehälter für viele dafür gesorgt, für viele kleine, dass sie halt einfach diese Gehälter gar nicht zahlen könnten und damit einfach vom Markt verschwunden sind.
Ja, und das ist wirklich eine Herausforderung. Damit sollte man sich unbedingt auseinandersetzen. Du hast eben das Thema Mietrendite schon angesprochen. Ja. Welche Rolle spielen denn Mietrenditen bei der Entscheidung für eine Immobilie jetzt als Altersvorsorge?
Also sie sind natürlich mit ein entscheidendes Kriterium. Wir haben vorhin schon mal kurz die Studentenwohnung angesprochen. Die haben eine höhere Mietrendite als die klassische Eigentumswohnung. Aber wir haben vorhin schon gesagt, ich muss mich intensiver damit beschäftigen. Ja. Eine Mietrendite ist ein einzelner Punkt. Der sollte natürlich zumindest schon mal so gegeben sein, dass wir mit dieser Mietrendite unsere Raten bedienen können. Wenn wir jetzt gerade, ich übertreibe jetzt bewusst, damit es einfach für den Zuhörer deutlicher wird, wenn ich eine Mietrendite von 2% habe und einen Zins von 4%, dann macht das halt keinen Sinn. Weil wenn ich 2% Gewinne und 4% Kosten habe, da kann man mir noch alles erklären, wie viel Steuervorteile und so weiter. 2 minus 4 ist minus 2, das kann keinen Sinn machen. Wann ist die Ausnahme da? Wenn ich unter Umständen ein Objekt habe, wo ich weiß, das wird jetzt saniert, nach der Sanierung kann ich eine höhere Miete verlangen oder ich habe jetzt einen langjährigen Mieter, der vielleicht auch dann ausziehen will und ich kann dann zu Realkonditionen vermieten, dann kann eine kleine Mietrendite gerade trotzdem interessant sein. Deswegen ist die Mietrendite ein Indiz, mit dem ich auf jeden Fall arbeiten sollte, aber ich muss auch das Umfeld dieser Mietrendite betrachten und die daraus entstehenden Konsequenzen positiv wie negativ, damit ich dann die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Und wie sieht es jetzt mit dem Thema Wertsteigerungspotenziale aus? Wie kann ich denn jetzt, wenn ich so eine Immobilie zum Vermieten kaufe, die Wertsteigerungspotenzial beziehungsweise die möglichen Steigerungspotenziale einer Immobilie jetzt richtig einschätzen? Liegt es nur am Ort? Liegt es an der Energieeffizienz? Worauf sollte ich da achten?
Ich glaube, das ist ganz schwer, außer du hast irgendein verstecktes Insiderwissen, dass du weißt, dass irgendwie da jetzt eine Mall hingebaut wird, was noch kein anderer weiß. Nein, Spaß beiseite. Es ist sehr schwierig, denn letztendlich basiert alles auf Annahmen, die wir treffen. Wo könnte etwas hingehen? Meine grundsätzliche, ich bin ein sehr konservativ denkender Mensch, was die Immobilienwertsteigerung betrifft. Ich rechne meine eigenen Immobilien ohne Wertsteigerung. Das heißt, für mich sollte ein Investment so viel Sinn machen oder ich errechne mir auch nur den Gewinn als Beispiel nach 10 Jahren, wenn ich den gleichen Verkaufspreis annehme wie den heutigen Kaufpreis und errechne mir daraus die Differenz und sage, das macht für mich Sinn. So konservativ sollte man da dran gehen. Im Normalfall hatten wir in der Vergangenheit bisher kontinuierlich Wertsteigerung der Immobilie mit kurz nach der Zinserhöhung jetzt mal ausgenommen. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich Wertsteigerung der Immobilie. Ein Projekt darauf auszulegen, dass die Wertsteigerung der Immobilie so exorbitant ist, dass es dann Sinn macht, das ist für mich nicht sinnvoll. Auch das wurde viel gemacht, gerade in auch was Großräume betrifft, wie Köln, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, wie wir sie auch alle nennen wollen. Wenn da dann gesagt wird, Mensch, kauf das heute, ist nicht schlimm, dass du was zuzahlst, weil in 10 Jahren ist das Ding doppelt so viel wert. Diese Argumentation halte ich für höchst dramatisch. Deswegen sollte man da sehr konservativ sich das Ganze anschauen. Wertsteigerung vielleicht mal im Vergleich in der Vergangenheit sich anschauen, aber nicht ein Investment auf der potenziellen möglichen, bewusst im Konjunktiv gesprochenen, Wertsteigerung aufbauen.
Du hast eben die Zinswende schon mal angesprochen. Das ist ja häufig jetzt auch so ein Argument gegen Immobilien. Wie siehst du das denn heute? Wir haben jetzt einen Zinssatz zwischen 3,5% und 4%. Momentan jetzt im August 2024. Ist es trotzdem sinnvoll, jetzt zu diesen Zinsen eine Immobilie zu kaufen oder sollte man eher warten?
Also grundsätzlich ist meines Erachtens warten immer die falsche Entscheidung. Also wenn ich jetzt die Eigengenutzte betrachte, warten kostet mich jeden Monat Kaltmiete. Das muss ich halt natürlich als Gegensatz dazu rechnen. Und ich habe ein schönes Beispiel noch aus November, Dezember 21 ungefähr. Da hatte ich auch Mandanten hier sitzen und die gesagt haben, nein, jetzt sind die Immobilien so teuer geworden, jetzt will ich nicht mehr kaufen. Da hatten wir ungefähr den tiefsten Zinssatz, den wir jemals hatten. Aber eben natürlich hohe Preise. Was würdest du glauben, wenn ich die heute fragen würde, hättet ihr damals lieber gekauft? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich hätten die jetzt ja gesagt, weil selbst wenn die Preise jetzt 50.000 Euro weniger wären zu damals, wären wir in der Rate immer noch so viel teurer. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Meiner Meinung nach ist er immer gestern, denn Immobilien, gerade die selbstgenutzte klassische Immobilie, hat einen Wertgegenstand. Wir haben immer mehr Menschen auf dieser Welt, die auch wohnen wollen, und wir haben immer mehr Quadratmeter pro Kopf. Das heißt, wir haben mehr Menschen, die wollen auf mehr Fläche wohnen, und wir mögen es nicht mehr so, wie man früher vielleicht groß geworden ist mit 3-Generationen-Häusern, sondern wir haben eher ganz kleine Einheiten von Menschen, die in einer Wohnung wohnen. Das heißt, so richtig viel Wert verlieren kann das System Immobilie, wenn ich nicht irgendein ganz Spezialobjekt habe, haben. Und deswegen würde ich sagen, ja, der richtige Zeitpunkt ist immer gestern, sich richtig damit zu beschäftigen, Budgetplanung ordentlich zu machen, damit man einfach wirklich auch an dieser Immobilie Spaß hat. Ein Leitsatz, den ich in meiner Beratung immer verwende: Ich möchte nicht, dass du eine Immobilie kaufst, sondern ich möchte, dass du sie behältst. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wenn ich mich damit beschäftige.
Du hast eben eigene Immobilien schon angesprochen. Das heißt, du handhabst das Thema Altersvorsorge jetzt mit Immobilien und eher weniger mit Aktien, richtig?
Ich bin sehr breit gestreut, muss ich ehrlicherweise sagen. Das heißt, ja, der Hauptteil meiner Altersvorsorge bewegt sich in Immobilien, definitiv auch in der eigengenutzten, und auch mein Büro gehört mir selber. Das heißt also, da bin ich definitiv meiner Linie treu geblieben und habe gesagt, alles, worin ich mich bewege, muss mein Eigentum sein, weil ich dafür keine Miete zahlen möchte, habe aber auch eben vermietete Objekte, um damit meine Altersvorsorge aufzubauen. Nichtsdestotrotz arbeite ich auch genauso mit Aktien, ETFs, stillen Beteiligungen, auch Hartmetallen, genauso aber auch in dem Kryptomarkt. Das heißt, ich habe mich wirklich breit gestreut, denn auch wenn ich ein Riesenfan von Immobilien bin, gibt es einen Spruch, der viel zu Immobilien aussagt: Steine kann man nicht essen. Und am Ende, was bedeutet dieser Satz? Naja, wenn ich jetzt morgen mal, die Waschmaschine ist kaputt, das Auto ist kaputt, ich brauche irgendwie Kapital und ich habe das alles irgendwo in Immobilien angelegt, dann verkaufe ich ja nicht irgendwie eine Eigentumswohnung, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Deswegen muss da eine Streuung rein, oder nur auf eins setzen, hat seine Risiken, deswegen habe ich eine breite Streuung und bediene alle Felder.
Ja, ich finde das auch sehr wichtig, dass man sich sehr breit aufstellt. Das muss man sich natürlich dann auch leisten können, weil wenn ich jetzt die Immobilienraten im Monat zahlen muss, dann bleibt häufig ja nicht mehr allzu viel übrig, um dann noch ETF-Sparpläne zu bedienen. Und das erschwert es dann so ein bisschen. Aber generell würde ich das genauso machen wie du.
Ja. Deswegen ist genau das, was du gerade sagst, ist es ja wichtig. Wenn ich nicht in der Lage bin, solche Sparpläne noch zu bedienen, muss ich mir die Frage stellen, ob es die richtige Immobilie ist. Oder ob ich da nicht vielleicht einfach über Budget kaufe. Denn das ist der große Haken aus der eben genannten Niedrigzinsphase. Da haben halt dann Menschen quasi 400.000 Euro Immobilien kaufen können, haben aber eigentlich nicht das Einkommen für ein 400.000 Euro Problem. Also wenn dieses Haus dann mal ein neues Dach braucht oder so etwas. Mhm. Und das könnte gegebenenfalls noch ein paar Schwierigkeiten in der Zukunft bringen.
Ja, du hast es ja gesehen 2008 mit der Immobilienkrise in den USA. Da war das ja auch so, dass viele Kredite an Leute vergeben wurden, die sich das eigentlich gar nicht leisten konnten. Genau. Und dann kam diese Problematik an den Börsen und dann ist das Ganze gekippt wie Dominostein.
Absolut, genau.
Zum Abschluss, was sind denn so die drei wichtigsten Punkte jetzt beim Thema Altersvorsorge mit Immobilien, die Hörerinnen und Hörer jetzt mitnehmen sollten?
Also das Wichtigste meines Erachtens ist, sich einen Profi zu suchen, mit dem man wirklich eine genaue Analyse und eine genaue Beratung eben mal vollziehen kann, dass auch wirklich auf die eben genannten Punkte eingegangen wird, nicht Oberkante, Unterlippe zu finanzieren, Hauptsache wir haben irgendwie das größtmögliche Darlehen, sondern lieber ein kleineres Darlehen, eine kleinere Immobilie, dafür die aber behalten und das wirklich genau analysieren, sich beraten lassen, was kann auf einen eventuell zukommen, was wäre, wenn ich nochmal 30.000, 40.000 Euro bräuchte für irgendwas, welche Rate käme da, also wirklich genaue Analyse und durchaus dann vielleicht lieber mal die kleinere Entscheidung treffen als die große. Ganz wichtig, Pufferbildung. Also ich muss in der Lage sein, Puffer, Rücklagen, wie auch immer wir es jetzt nennen möchten, zu haben, damit auch direkt beim Kauf, bei einer Sanierung, wenn mir plötzlich 20 fehlen, dann muss ich in der Lage sein, auch die irgendwie noch nachzufinanzieren oder vielleicht als Rücklage zu haben. Und das später halt dann eben genauso. Also da wirklich parallel auch darauf zu achten, Kapitalaufbau, Sicherheitskapitalaufbau zu machen. Und da wäre für mich noch nicht mehr ETF oder Aktien entscheidend, sondern täglich verfügbares Einkommen, wo ich jederzeit sofort dran kann. Das ist also die Flexibilität vor der Rentabilität. Und sollten wir eben beim dritten Punkt vielleicht auch mal mit Investoren oder mit Kapitalanlegern oder zukünftigen Kapitalanlegern sprechen, eine ist keine. Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe, für mich alleine als Eigengenutzte, okay. Aber wenn ich damit anfange, in die Vermietung zu gehen, dann muss ich in großen Zahlen denken. Denn letztendlich, ganz einfach dargelegt, wenn ich eine Wohnung habe und habe dort Mietausfall, habe ich 100% Mietverlust. Wenn ich 10 Immobilien habe, habe einen Mietausfall, habe ich nur 10% Mietverlust. Das heißt, in dem Moment muss ich von vornherein groß denken, damit ich auch die richtigen Schritte tue. Denn so ein Projekt muss skalierbar bleiben. Und skalierbar heißt, Rate muss gedeckt werden durch Mieteinnahme, damit ich halt nicht durch jede weitere Immobilie meine Bonität verschlechter.
Ja, wichtiger Punkt. Nils, ich danke dir sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch. Da kam eine Menge Fachwissen rüber und ich glaube, da können die Zuschauer auch sehr viel mitnehmen. Deswegen, herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.